Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, da draußen in den unendlichen Weiten des Internets. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie nach wie vor tiefenbeschwingt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 27. Februar 2026. Das Wichtigste gleich zu Beginn: Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Schnallen Sie sich an, die Welt ist eine Insel, eine Oase der Glückseligen, ein Eiland des Wunderbaren, in einer unbelebten Galaxie, in der wir noch keine anderen Existenzformen entdecken konnten. Möglicherweise, vielleicht sogar sicher, gibt es da draußen im Universum andere lebensfähige Spezies wie den Menschen, aber weit und breit, soweit unsere Teleskopaugen zu sehen imstande sind, sind wir hier die Einzigen. Und das alleine ist das Wunder unserer Existenz. Und vor diesem Wunder verblasst all das Böse, das Fürchterliche, das Schreckliche, das Grässliche, das Kleinkarierte, das Niedrige, das Abgründige, mit dem wir uns jeden Tag hier herumzuschlagen haben. Und auch Sie selbstverständlich, worüber Sie sich zu Recht aufregen, wenn Sie am Morgen die Zeitungen aufschlagen. Deshalb sind Sie ja auch hier bei Weltwoche Daily, weil da weht ein anderer Geist, da weht eben der Geist der fundierten Zuversicht. Nur Dummköpfe sehen in all diesem Übel, in all diesem Unheil das stets durchscheinende Gute nicht. Und man muss gar nicht religiös sein, um das zu erkennen, denn es ist eine schlichte Erfahrungstatsache. Das Leben ist stärker als der Tod. Natürlich wird gestorben. Es wird auch gewaltsam nachgeholfen beim Sterben. Das gilt es nicht zu entschuldigen. Das ist menschengemacht. Das müssen wir in Ordnung bringen. Aber über all dem, in all dem, unter all dem wirken unzerstörbare Lebenskräfte, die uns geschenkt, die uns eingepflanzt sind, ja, und seit Jahrtausenden versuchen Denker, versuchen Intellektuelle, versuchen Philosophen und Theologen hier einen Widerschein des Göttlichen zu entdecken, und man kann diese Dimension nie ausblenden, wenn man sich mit den Alltäglichkeiten in unseren Medien und Zeitungen auseinandersetzt. Und ich sage Ihnen, dieser Einstiegsmonolog ist schwer motiviert durch meine Lektüre bis gestern spät in die Nacht hinein. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., Salz der Erde, Christentum und katholische Kirche im 21. Jahrhundert. Und ich bin hier ein absolut unbestechlicher Laudator, denn ich bin nicht Katholik. Und ich bin aber trotzdem begeistert von dem, was Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, nachher im Interview mit dem wirklich grossartigen Peter Seewald alles von sich gibt. Wie klar, wie durchdacht, auch sprachlich präzis er sich ausdrückt. In der Tat ein Gigant, in dem noch das Bildungsschatzkammergut des 19. Jahrhunderts nachwirkt. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich muss Ihnen sagen, begeisternd. Sie sehen das heute Morgen. Übrigens auch großartig, diese Aktion, die wir in der Schweiz gestartet haben. Jan Gustav, haben Sie vielleicht in Deutschland nicht mitbekommen. Jan Gustav ist ein junger Schweizer Influencer, der sich in maßvollen, klugen, durchdachten Worten kritisch über die Asylmissstände in unserem Land geäußert hat. Er ist gleichzeitig Unternehmer, produziert Vitamindrinks. White heißen die, Swiss Vitamin Drink. Hier habe ich eine, die sind ausgezeichnet und die standen bis vor kurzem in den Regalen unserer Grossverteiler Coop und Migros. Das ist wie in Deutschland die entsprechenden großen Geschäftsketten, Aldi, Lidl und wie sie alle heißen. Und hier war also der Jan Gustav vertreten. Dann sagt er etwas, was sehr viele Schweizer denken, vermutlich eine Mehrheit, aber ein paar Gutmenschen in den Chefetagen dieser Großverteiler Migros und Coop haben seine Produkte daraufhin aus dem Sortiment geworfen. Cancel Culture in Reinkultur, sie schwappt natürlich auch in die Schweiz, wird dankbar aufgelöffelt da von einigen unserer besonders anbiederungsfreudigen Leute, die da alles, was von außen kommt, je schlechter, desto besser, dankbar in sich aufnehmen. So hat man also diesen Jan Gustav rausgeknallt, rausgeschmissen. Wir haben darüber berichtet, wir haben ihn interviewt und wir haben jetzt mit ihm eine Aktion gestartet. Wir haben gesagt, von der Migros gecancelt, bei der Weltwoche willkommen. Jetzt erst recht, kaufen Sie Mango Lemongrass und viele andere Swiss Vitamin Water, so muss man es genau sagen, Swiss Vitamin Water, weit von Jan Gustav. Und genießen Sie diese sehr gesunde Flüssigkeitszufuhr. Sie können es bestellen. Einen Vitaminboost hier neben Weltwoche Daily, unverzichtbar. Wir sind auch ein Vitaminbooster. www.weltwoche.ch/weit. www.weltwoche.ch/weit und weit schreiben Sie so. Und wenn ich schon beim Bestellen und bei den Websites bin, kann ich Ihnen sagen, abonnieren Sie die Weltwoche. Wir haben unseren Internetauftritt integral überarbeitet. Wir haben auch die Werbung, da müssen jetzt die Werbekunden etwas weghören, für den Leser, für den Abonnenten zurückgedrängt, gebändigt, dass Ihr Lese- und Lektüre-Erlebnis, Ihre Glücksgefühle beim Durchschreiten der intellektuellen Kathedralen meiner Mitarbeiter und manchmal auch von mir selber, dass das ungestört und ungetrübt bleibt, wobei auch die Unternehmen leben müssen und die Werbetreibenden, das sind auch verdienstvolle Akteure in unserer Öffentlichkeit, darf man nie vergessen, aber der Abonnent hat bei uns Vortritt und deshalb empfiehlt sich hier der Einstieg in eine Abonnenzexistenzform, in diesen Aggregatzustand unserer Beziehung, die hier am Morgen ja schon ziemlich intensiv läuft. Wir haben auch die Navigation vereinfacht. Sie sehen, die Website ist übersichtlich, reichhaltiger geworden. Das Hauptblatt, unser Flaggschiff, die Weltwoche, das gedruckte Magazin spielt eine größere Rolle. Und Sie haben als Abonnent auch Zugang zum Tresorraum unseres Archivs. Und da sind nun also wirklich die allergrößten Perlen drin, die Sie sich vorstellen können. Die Weltwoche seit über 90 Jahren in den Stromschnellen der Weltgeschichte unterwegs, gegründet in arglistiger Zeit, hat die ganzen 30er Jahre miterlebt, mitbegleitet, den Absturz, den Höllensturz Deutschlands, Zweiter Weltkrieg, alle Exilautoren der damaligen Zeit schrieben für die Weltwoche, Karl Zuckmayr, Hermann Hesse, Thomas Mann, Golomann und wie sie alle hießen, Golomann wäre um ein Haar Chefredaktor geworden unserer Weltwoche. Allerdings, der Gründer befand ihn als zu EU-freundlich, wobei die EU gab es gar noch nicht, aber dieser europäische Einigungsprozess. Churchill schrieb für die Weltwoche, Konrad Adenauer hat hier Beiträge verfasst, also sie tauchen da wirklich ein in eine Ruhmeshalle der unmittelbaren europäischen Zeitgeschichte und haben vollen Zugang zu diesen Archivschätzen. Wenn Sie eines unserer Brillanten, ich muss es so sagen, in Anerkennung meines Kollegen Samuel Hoffmann, wenn Sie eines unserer brillanten Angebote hier annehmen, das finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de oder weltwoche.ch. Und Sie haben es gemerkt, ich meine, wir mischen uns ja auch in Deutschland ein, weil uns Deutschland am Herzen liegt, weil es eine Frage des Respekts ist, auch den Freunden, den guten Nachbarn aus eigener Sicht die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit hat immer Vorzug vor der falschen Gutmütigkeit, vor der verlogenen Harmoniebedürftigkeit und Salonfähigkeit. Man muss manchmal auch etwas sagen, was geeignet sein könnte, den anderen vor den Kopf zu stoßen. Entscheidend aber ist das Motiv, meine Damen und Herren. Hat man es darauf angelegt, den anderen vor den Kopf zu stoßen? Oder möchte man ihm die Augen öffnen, möchte man ihn auf etwas aufmerksam machen? Und da können Sie sicher sein, das ist unser Motiv, das ist mein Motiv, auch wenn ich hier gelegentlich am Morgen durchaus etwas Druck entwickle im Kessel. Das ist wichtig, das gehört dazu, das muss so sein. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch ein Thema angesprochen, das ich in der Schweizer Ausgabe schon ziemlich ausführlich behandelt habe, aber ich muss es hier, weil es so schön ist, noch einmal nachtragen. Und ich glaube, es interessiert auch sehr viele Deutsche, nämlich diesen Fall Epstein. Und da wird jetzt sehr viel aus der Schlüssellochperspektive voyeurhaft und ja, glüstlerhaft, wie wir in der Schweiz sagen, herumgestochert, und man weidet sich da an diesen Fotos mit den leicht beschürzten Damen und an diesen Sexpartys auf den Karibikinseln, mit denen da dieser Finanzzauberer Jeffrey Epstein jonglierte. Aber das Wesentliche, der entscheidende Punkt, der wird gar nicht gesehen, der wird ausgeblendet. Denn das, was wir hier beobachten können, meine Damen und Herren, und jetzt kann ich mir die Schadenfreude einfach nicht verkneifen, ist doch der Absturz einer globalen Scheinelite mit ihrer globalen Scheinmoral. All diese Polyglotten, Überflieger, diese Schwindler, die jetzt jahrzehntelang von den Konferenztischen herab, von den Teppichetagen herab da ihrer erlauchten Umlaufbahnen heruntergepredigt haben auf das Volk, auf das verführbare Volk. Sie selber sind ja überhaupt nicht verführbar, nur durch junge Frauen, die ihnen da der Jeffrey Epstein zugeschoben hat. Nein, nein, wir sind die Gesalbten, wir sind die Erhabenen, wir wissen, wo es lang geht, wir sind die Leuchttürme der Moral. Und wir sind die Wegweiser und die neuen Verkehrsschilder des internationalen und auch sonstigen Verkehrs. Sie haben runtergepredigt auf die Bevölkerung und haben sie gewarnt vor Populisten und Nationalisten und sich selber da in ihrem Gestell auch internationaler Gremien als die wahre Elite abgefeiert. Und die werden jetzt zwangsgegroundet, die werden jetzt notgelandet, die haben sich alle entzaubert, die stehen jetzt sozusagen mit abgesägten Unterhosen da und geben sich der Lächerlichkeit preis. Und ich sage Ihnen, das ist ein heilsamer Schock. Und auch darin kann man das stets durchscheinende Gute sehen, diese Lebenskraft oder auch diese Vernünftigkeit, diese im Leben verwurzelte Vernünftigkeit, die ja vielen Menschen schon vor Jahren die Ahnung eingepflanzt hat, dass etwas mit all diesen Figuren nicht stimmen könnte und dass das, was die mit ihrem unbezweifelbaren Selbstvertrauen dozieren, verkünden und verordnen, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass die Fallhöhe schon ein Problem ist, dass diese Anmaßung von Wissen, von Autorität, von auch moralischer Autorität, von Integrität, die da vorgespiegelt wurde, da stimmt doch etwas nicht, das stinkt zum Himmel, das haben doch viele gespürt. Und dieses Unbehagen, und darum interessiert natürlich dieser Fall auch so sehr, auf dieser Stufe, das ist der Kern, dass hier etwas Falsches, etwas Faules, etwas Fake-mäßiges einstürzt, diese Pseudo-Elite, diese Polyglotten-Überflieger da an ihren Konferenzen, die sich da auf Fotos und was weiß ich alles zusammen abgelichtet haben. Natürlich im strafrechtlichen Sinne soll der Rechtsstaat walten und nicht jeder, der auf einem Foto ist mit Jeffrey Epstein, ist ein Schwerverbrecher und nicht alle haben gewusst, was der selber alles auf dem Kerbholz hat. Man hat sich gegenseitig geblendet, man hat sich blenden lassen und man hat sich in diesem falschen Glanz, in diesem falschen Zauber gesonnt. Und die Medien haben das auch noch bengalisch beleuchtet, haben das sozusagen von unten angestrahlt mit ihren Lichtdomen der kritiklosen Bewunderung und haben die dann auch noch hochgepusht. Das ist ja für mich das Zelensky-Syndrom. Präsident Zelensky, ist ja kein Wunder, dass dem das alles in den Kopf steigen musste, was man aus ihm gemacht hat, diesen Freiheits- und Heldenkämpfer der freien Welt, den man dann aber im Stich lässt, wenn es hart auf hart geht, außer schönen Worten nichts gewesen. Und das haben wir hier auch genau gesehen. Klimawandel, Corona, dieser ganze technokratische Unsinn einer Art eingebildeten Weltregierung der Technokraten, die da eben über ihre internationalen Hebel und Werkzeuge und Roboter und Stellvertreterinstitutionen versucht haben, über die Grenzen hinweg zu gestalten und durchzuherrschen, das stürzt jetzt alles ein und sozusagen das Epizentrum war da ja bei Jeffrey Epstein offensichtlich bei diesem oberschummrigen verurteilten Kriminellen, der da eben diese Scheinelite, man muss es so sagen, um sich herum versammelt hat. Und dieses Geschehen, und das ist eben das Interessante, das ist sozusagen der diagnostische Wert des Ganzen, dieser Zusammenbruch spiegelt ja auch einen Bedeutungsverlust eben jener internationalen Institutionen, die man in den letzten Jahren an die Stelle des Nationalstaats setzen wollte. Nichts gegen die UNO, nichts gegen den Versuch, die Nationalstaatenwildnis sozusagen durch Regeln einzuhegen. Aber man hat es eben übertrieben. Man hat mit diesem Internationalismus, dem politischen, hat man über die Köpfe der Leute, über die Demokratie hinweg regiert. Und dagegen regt sich Widerstand. Nicht erst seit gestern, aber seit langem. Und es ist ein vernünftiger Widerstand. Ich sehe das nicht als einen Umschlag ins Gegenteil des rabiaten Nationalismus, wenn ein Donald Trump sagt, America first. Oder wenn jetzt in Europa, auch in Deutschland, Parteien zulegen, die sagen, Entschuldigung, bevor wir in der ganzen Weltgeschichte herumrattern und das Klima, sozusagen den globalen Temperaturhaushalt, in 100 Jahren kontrollieren können, wäre es vielleicht klüger, sich damit zu beschäftigen, wie wir verhindern, dass morgen die deutsche Automobilindustrie, einer der größten Arbeitgeber aller Zeiten in unserem Land, zusammenkracht, geopfert, abgeschlachtet wird auf dem Hochaltar dieser grünen Ideologien. Wäre vielleicht nicht die dümmste Idee, anstatt da in der Weltgeschichte herumzulaufen, sich auf fremden Kriegsschauplätzen aufzuspielen, den Gutmenschen rauszuhängen, den Weltretter, der jetzt endlich mit 80 Jahren Verspätung das Böse bekämpft, vermeintlich in Gestalt eines entmenschten, seelenlosen Despoten im Kreml sich da aufspielt, ohne auch das geringste Sackmesser in der Hose, lächerliche Posen, das ist Realitätsflucht. Und die Leute haben es gemerkt, sie möchten, dass das Überschaubare, das Bodenständige wieder zurückkommt, dass man sagt, ja, der Nationalstaat, nicht der Nationalismus, nicht dieser Wahnsinn da im Stechschritt mit den klirrenden Fahnen, den wir gehabt haben, gerade auch in Deutschland, nicht dieser Extremismus, sondern der maßvolle, auf den Nationalstaat diesen Begrenzungs- und Machtbegrenzungsmechanismus konzentrierten Ansatz, dass man eben sagt, nein, wir müssen zuerst unseren eigenen Garten, unsere eigene Sauerei in Ordnung bringen. Hören wir mal auf, überall uns reinzumischen und so zu tun, als könne man da bei einer informellen Weltregierung mitmachen, die ein Universalrezept hat für alle Länder. Das ist doch der komplette Unsinn. Das wird auch der gewachsenen Vielfalt in Europa nicht gerecht. Und das lernen wir jetzt. Und das erkennen die Mächtigen. Also viele haben es schon begriffen. Ich sage das schon seit 20 Jahren, was ich Ihnen hier erzähle. Aber diese Renaissance des Nationalen im vernünftigen Sinne, wobei auch da, das kann wieder übertrieben werden, man muss auch immer wieder aufpassen, der Mensch verrennt sich, aber das ist das Gute, ist eine Korrektur, die jetzt stattfindet. Und so gesehen passt dieses Grounding der Epsteinschen Scheinelite mit den Clintons, diesen Oberheuchlern, die ja gezetert und moralisiert haben gegen diesen präsidialen politischen Quereinsteiger Donald Trump. Ja, er ist auch kein Heiliger, aber im Unterschied zu den Clintons und wie sie alle heißen, hat er auch nie so getan. Er ist wenigstens der ehrliche Gauner, könnte man sagen, wobei Gauner vielleicht auch schon ein zu starkes Wort ist, aber er ist zumindest auch in seiner Verschrobenheit, in seiner Krummheit, ist er ehrlich und authentisch, auch wenn das manchmal schwer erträglich ist, einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Aber diese Ehrlichkeit des Gaunermäßigen ist mir lieber als diese verlogene Scheinheiligkeit eben dieser Eingebildeten. Und all das zeigt sich nun, spielt sich nun ab, rollt ab vor unseren Augen wie ein spektakulärer Film. Dies musste hier einfach noch einmal wiederholt werden für das etwas auch größere internationale Publikum. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. die China-Reise von Kanzler Friedrich Merz. Plötzlich ganz neue Stöhne, nicht mehr diese Baerbockschen und auch übrigens Christian Lindnerschen damals, der FDP-Mann, hat ja auch immer den Zeigefinger geschwungen gegen China. Friedrich Merz hat gezeigt, dass es in ihm eben doch einen Pragmatiker gibt, der in China die wirtschaftlichen Beziehungen pflegt. Die ganze Belehrungsrhetorik, die Lehrer-Lempel-Rhetorik abgerüstet hat und versucht, sachliche, konstruktive Beziehungen aufzubauen. Das ist vernünftig, das ist richtig, das ist für Deutschland der genau richtige Weg. Freunde sammeln, nicht sich Feinde machen mit diesem, ja auch deutschen Klischees oder Deutsch-Klischees entsprechenden Oberlehrerhaltungen, hinter denen ja meistens auch gar nicht so unbedingt die ausgeschlafenste Intelligenz steckt. Nein, das ist sehr gut und jetzt müsste Merz eigentlich nur noch dort anschließen, wo er vor Weihnachten mal eine Rede gehalten hat, als er gesagt hat, man müsse auch Russland wieder zum Partner machen, Russland ins Boot holen und das ist dringend und schleunigst notwendig. Auch da muss man sich von den Feindbildern verabschieden. Ich habe jetzt gelesen, gerade in der Weltwoche, Roderich Kiesewetter will Russland in seine Einzelteile auflösen. Kleines Plädoyer für verbale Abrüstung. Ja, diesem Roderich Kiesewetter sollte man vielleicht auch mal mitteilen, dass weniger mehr wäre und dass diese ganzen sinnlosen Kriegsparolen, die bringen ja nichts. Und vor allem, was ist denn das Ziel von dem? Russland in seine Einzelteile zerlegen. Ja, und dann? Was kommt dann? Dann kommen die Chinesen und übernehmen Sibirien. Oder was haben wir dann? Bürgerkrieg mit Atomarsenal. Und dann haben wir sozusagen die Auflösung der Sowjetunion 2.0, aber diesmal im absoluten Chaos. Ist doch sinnlos. Ist doch kompletter Wahnsinn. Und man muss sich auch verabschieden, all das Böse und Schlechte immer auf Russland zu projizieren. Heute Morgen im Schweizerischen Tagesanzeiger steht so ganz beiläufig die Meldung, die USA haben weltweit 750 Militärbasen. Nicht die Russen, nicht die Chinesen, die Amerikaner. Und das ist auch nicht Bösartigkeit, dass sie das haben, sondern das ist Ausdruck ihres Erfolgs, ihres Siegs im Zweiten Weltkrieg, man könnte sagen schon im Ersten, dann vor allem im Zweiten und im Kalten Krieg. Und mit diesen Erfolgen ist natürlich auch eine Ausdehnung verbunden gewesen für die USA, sozusagen das Godzilla-Syndrom. Und Godzilla kann ja auch nichts dafür, dass er so groß ist. Und mit dieser Größe, weil die anderen so klein sind, und mit dieser Größe gehen natürlich auch Probleme einher. Natürlich gibt es auch in den USA Bestrebungen imperialistischer Art, aber das will ich gar nicht reden. Für mich ist die Weltgeschichte eher etwas Tragisches, nicht etwas von gezielten Mabuse-Mächten ferngesteuertes. Also die USA haben eine auch gewachsene Größe, in die sie hineingeraten sind, auch durch ihren Erfolg. Aber das produziert eben heute Probleme, weil die Russen und die Chinesen, die sind nicht mehr so schwach wie nach dem Ende des Kalten Kriegs. Die sind aufgewacht. Sie sind auf der Überholspur wie China oder wie Russland auch stärker geworden, haben sich aufgerappelt. Und jetzt sind sie da in diesem Korsett der amerikanischen Militärbasen. Das sind wie Rasierklingen an den Halsschlagadern dieser Staaten. Und die möchten das abschütteln, die möchten da raus, die fühlen sich bedroht, genauso wie sich die Amerikaner bedroht fühlen würden, wenn die Chinesen und die Russen 750 Militärbasen und 200 davon in Südamerika und Mexiko stationieren würden und in Kanada, wo ja die Milch auch etwas sauer geworden ist zwischen Washington und den kanadischen Metropolen. Also, da muss man doch die Fähigkeit haben, aus der eigenen Optik herauszudenken. Und wer, wenn nicht die Deutschen, haben diese Fähigkeit oder sollten sie haben? Denn Deutschland, und muss man eigentlich die Deutschen daran erinnern, dass das so ist, Deutschland ist ein Durchmarschgebiet, erstens fremder Armeen seit Jahrhunderten, eine Kampfzone fremder Armeen, aber auch ein Sammelsurium unterschiedlichster Stämme und Völkerschaften, international, als es dieses Wort noch gar nicht gab, durchwirkt. Und deshalb auch nie so nationalistisch wie die Franzosen und die Engländer, allerdings durch die geschichtlichen Entwicklungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in diesen kranken Nationalismus hineingeraten, hat man sich hineinhysterisiert. Ist auch eine Tragödie. Und vielleicht war der Nationalismus in Deutschland auch so extrem ausgeprägt, weil er eben in dieser Bevölkerung gar nicht angelegt ist, musste er dermaßen überinszeniert werden. Sage übrigens nicht ich, sondern das war die These des früheren FAZ-Herausgebers Joachim Fest. Also kurzum, gerade die Deutschen müssten doch die Fähigkeit haben, hier auch mal die russische Brille anzuschauen und eben nicht mit dieser Kiesewetter, mit dieser Clint Eastwood, mit dieser Dirty Harry-Rhetorik da permanent nur Öl ins Feuer gießen, sondern etwas beschwichtigen, abrüsten. Aber da ist man wieder Gefangener der eigenen Geschichte. Das hält man für Appeasement. Aber lesen Sie diesen Artikel heute im Tagesanzeiger. Es sind nicht die Russen und die Chinesen, die überall Militärbasen haben. Und das kann man lösen, das kann man entschärfen und das genau muss man machen. Und die Deutschen wären hier in der idealen Position, Frieden zu schaffen, Ausgleich zu schaffen, etwas Spannung aus dem System zu nehmen. Und wenn die Deutschen hier auch noch anheizen, wenn sie da herumkiese wettern, oder da wie die Frau Strack-Zimmermann, ich frage mich eigentlich, warum die überall immer noch die Mikrofone, die Lufthoheit hat. Ich meine, ihre Partei gibt's gar nicht mehr im Bundestag und sie selber vertritt doch eine Position, die absolut nicht anschluss- und diplomatiefähig ist, die übrigens auch nicht praktikabel ist, denn sie kann ja dieser klirrenden, brutalen Rhetorik gar nicht nachleben. Was will sie denn tun? Es gibt ja keine Bundeswehr, die sie da hinschicken könnte zu einem zweiten Krieg gegen Russland. Das ist doch ein folgenloses, konsequenzloses sich selber aufplustern und sich selber berauschen an einer maßlosen, kriegerischen, bellizistischen Rhetorik, die eben gerade in der jetzigen Situation komplett neben den Schuhen steht. Das ist meine unmaßgebliche Meinung. Zudem Epstein, alles muss versteckt sein, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann auch interessant. Jetzt hat sie ein Urteil gegeben des Kölner Verwaltungsgerichts, die AfD dürfe nicht als Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistisch eingeschätzt werden. Eine Riesenklatsche, eine Ohrfeige für den Verfassungsschutz, hyperaktivistisch. Letztlich eine Klatsche natürlich für das ganze deutsche Polit-Establishment, für die Regierung, für all die Zeitungen, die hier diese Rhetorik unkritisch mitgemacht haben, großartig wie da die deutschen Richter, und das ist eben der deutsche Rechtsstaat, in den offensichtlich immer noch Vertrauen zu setzen ist, fantastisch, auch ein Lichtblick, das durchscheinende Gute. Die sagen, Entschuldigung, so läuft's nicht, es mag ja Bestrebungen geben, die dagegen die Verfassungsordnung gerichtet sein mögen, aber dass man jetzt schon, ohne Abwarten der schlussendlichen Verfahren, dass man jetzt schon den Stab bricht über der ganzen Partei, dass man hier diese Schandetikette hier anheftet, das ist eine Schindluderei, das dürfen wir nicht machen und da haben sie das Veto eingelegt. Und jetzt die Medien, anstatt das zu berichten, die Welt, die FAZ, die bürgerlichen Plattformen, ich habe es kaum entdeckt heute Morgen, das wurde heruntergedrückt. Und dann bei der FAZ heißt es, in diesen Punkten widerspricht das Gericht dem Verfassungsschutz. Also den temporären Freispruch bringen sie gar nicht in den Titel. Merken Sie etwas? Da haben sich die Journalisten offenbar ertappt gefühlt. Die sehen sich eben auch am Pranger, abgestraft und sozusagen zurückgestoßen durch dieses Gericht. Und jetzt können sie es nicht zugeben und winden sich mit diesen komischen Formulierungen. Und das ist eben auch ein Jammer. Die guten, hervorragenden deutschen Journalisten, die es ja gibt, in jedem schlechten Journalisten steckt meistens auch ein guter Journalist, aber er kommt nicht zum Vorschein. Wo sind die eigentlich geblieben? Die haben sich viel zu sehr verrannt in diesem Konformismus, in dieser Obrigkeitshörigkeit. Und jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt für Deutschland. Man sagt immer, die Deutschen seien so obrigkeitshörig. Bin nicht so sicher. Also in Deutschland sehe ich ja sehr viel Aufstand momentan gegen die Obrigkeit. Nicht zuletzt, wenn wir die Umfragen anschauen, welche Parteien da hoch im Kurs stehen. Das sind jetzt also nicht die Parteien, die bei der Obrigkeit hoch im Kurs stehen. Ganz im Gegenteil. Die am Obrigkeits... Die obrigkeitshörigste gesellschaftliche Gruppe in Deutschland, das scheinen mir neben den Politikern, die ja vom Staat leben, die sind gewissermaßen entschuldigt, die Parlamentarier, die werden ja gekauft vom Staat, von der Öffentlichkeit, darum sind sie dort auch etwas hörig, man beißt ja nicht die Hand, die man füttert, das ist das Problem eines Berufsparlaments. Nein, die Journalisten sind doch extrem obrigkeitshörig. Die haben ja keinerlei Mut. Man hat es ja schon bei Corona gesehen. Dauerte ja Ewigkeiten, bis man da ein bisschen kritisch dahinter blickte. Ja, was die AfD nicht prägt, also fast schon amüsant, wie die FAZ hier versucht, nicht zu erwähnen, dass die AfD freigesprochen wurde. Aber sie ist nicht ganz freigesprochen worden. Selbstverständlich. Für den Kreml ist eine Ausweitung des Krieges notwendig. Auch da gibt mir meine tägliche Kriegseskalation in den deutschen Zeitungen. Umfrageschock für die CDU. Grüne machen großen Sprung und liegen nur noch hauchzart hinten. Cem Özdemir, ja, ein smarter Politiker. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt mit allem einverstanden, was er sagt, aber er ist einer, der sich sehr gut verkaufen kann. Und ich glaube, dass eben dieser Umfrageerfolg, Baden-Württemberg ist ja aus schweizerischer Sicht ein sehr solides Bundesland, ist das auch interessant. Der muss seine Sache anscheinend nicht so schlecht machen. Robert De Niro teilt in einer Sendung, ich habe sie mir angeschaut gestern, mit Nicole Wallace, The Best People, also wahnsinnig aus gegen Trump, ruft zum Widerstand auf, ziviler Ungehorsam, da sei also die Vereinigten Staaten gekidnappt worden von einer Mafia und der Oberpate, den er ja gespielt hat, sozusagen De Niro, der sei in Gestalt des Präsidenten dort, konnte das unwidersprochen ausbreiten und der Präsident schlägt zurück und sagt, De Niro sei nicht mehr ganz bei Trost. Er macht mich wirklich krank, warum Orban die EU vorführt. Ja, Viktor Orban ist natürlich auch im Wahlkampf, aber er hat recht. Er sagt, wir wollen nicht, dass dieser Krieg eskaliert und jetzt wollen sie ihm ja das Stimmrecht entziehen. Sie wollen ihnen das Geld wegnehmen. Das ist das hässliche Gesicht des Autoritarismus in der Bundesrepublik. Leider, aber das sind vorübergehende Elemente. Ich sage Ihnen, die Welt ist nicht verdammt und da ist klar, das hat keinen Bestand. Kann keinen Bestand haben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's mit einer Freestyle-Variante von Weltwoche Daily heute Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Abonnieren Sie die Weltwoche, weltwoche.de, hochattraktive Angebote. Steigen Sie ein in unser Universum mit einer gewaltigen Archiv-Schatzkammer. Gerade Geschichtsinteressierte finden da eine Trouvaille nach der anderen. Würde mich sehr freuen. Bis bald und alles Gute.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.